NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Juli 1898. Der Geburtstag des Philosophen Herbert Marcuse.
Können Sie mich hören?
Wenn er auftrat, brodelte es. Dicht an dicht saßen die Zuhörer auf den Bänken, drängten sich in den Gängen, hockten auf den Stufen, Hunderte jedes Mal, auf Tausende. Herbert Marcuse, der amerikanische Philosoph mit deutschen Wurzeln, war ein Politstar, eine Art intellektueller Guru jener studentischen Bewegung, die heute kurz nur als die 68er bezeichnet wird. Eine Legende schon, bevor er zum ersten Mal in Deutschland sprach, 1967 in Berlin.
Am Symposium nehmen teil, neben Herbert Marcuse, der zu meiner Linken sitzt.
Rund 5000 hatten sich ins Auditorium Maximum der Freien Universität gepresst und Herbert Marcuse enttäuschte sie nicht, oder doch?
Gesellschaftliche Veränderung soll heißen, die Ablösung eines gesellschaftlichen Systems durch ein anderes. Also nicht einfach Veränderung innerhalb des Rahmens eines Systems, sondern Veränderung des Systems als Ganzes.
So weit, so gut. Aber seine Ausführungen waren dann doch so viel komplizierter, so viel philosophischer im Denken und im Vokabular, dass viele ihm nicht folgen konnten oder wollten. Übrig blieben oft nur verkürzte Begriffe wie die große Verweigerung oder die bekanntesten Titel seiner Werke, der eindimensionale Mensch, repressive Toleranz, Triebstruktur und Gesellschaft. Mit dem Ende der Studentenbewegung, erst recht nach seinem Tod 1979, spielten Herbert Marcuse und sein Gedankengut kaum eine Rolle mehr. Dabei sind viele seiner Ideen vielleicht weitsichtiger und aktueller, als seine Zuhörerschaft es sich damals vorstellen konnte. Die Auftritte Herbert Marcuses in Berlin waren auch eine Rückkehr. Dort wurde er am 19. Juli 1898 geboren, kurz vor dem Übergang in das kriegsgeschüttelte 20. Jahrhundert. Sein Vater war Textilfabrikant und in der wohlhabenden jüdischen Familie dachte man und fühlte sich deutsch, wie viele assimilierte Juden damals, eine tödliche Illusion. Nach dem Ersten Weltkrieg und einem politischen Intermezzo im Arbeiter- und Soldatenrat und in der SPD schrieb sich der junge Marcuse an den Universitäten Berlin und Freiburg ein.
Er studierte ja Literatur und Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über den deutschen Künstlerroman.
Willi Jasper, Literaturprofessor und Schriftsteller, hat in Berlin viele Auftritte des Politphilosophen miterlebt. Der gläserne Sarg heißt Jaspers Buch, in dem er auf seine Erfahrungen in der 68er Zeit zurückblickt und auch auf Herbert Marcuse. Der setzte 1928 nach Promotion und ein paar Jahren als Buchhändler sein Studium in Freiburg fort, bei den großen konservativen Philosophen Martin Heidegger und Edmund Husserl.
Doch das bei Heidegger geplante Habilitationsprojekt über Hegels Ontologie scheiterte.
Denn Heidegger, düster kulturpessimistisch, was die westeuropäische Zivilisation anging, war damals schon vom nationalsozialistischen Gedankengut infiziert. Herbert Marcuse dagegen hatte gerade die frühen philosophisch-ökonomischen Schriften von Karl Marx für sich entdeckt.
Das Besondere an Marcuse war nicht seine Nähe zu konservativen Positionen, wie manche unterstellen, sondern dass er deren kulturkritische Positionen mit der marxischen Kritik des Kapitalismus zu verquicken versuchte. Und mit dem frühen Marx kritisierte er den Kapitalismus als ultimative Krise des menschlichen Wesens, distanzierte sich aber schon sehr früh von der sowjetischen Dogmatik.
Beides, Kritik am Kapitalismus und am totalitären Sowjetkommunismus, wurde maßgebend für Marcuses weiteres Leben. Er schloss sich den Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno an, die in Frankfurt das Institut für Sozialforschung leiteten. 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, emigrierte er zusammen mit dem gesamten Institut über Genf und Paris nach Amerika.
Die intensivste Phase seines theoretischen Arbeitens begann erst, als er ziemlich entwurzelt zur Emigration gezwungen wurde.
Anfangs arbeiteten sie noch zusammen, doch nach einigen Jahren kam es zum Streit zwischen Adorno und Marcuse. Der gab daraufhin seine Stelle am Institut auf und ging 1942 nach Washington zum Geheimdienst OSS, einem Vorgänger des CIA. Zusammen mit anderen exilierten Wissenschaftlern sollte er dort die politische Situation auf dem europäischen Kontinent analysieren, ihr Beitrag aus der Ferne gegen den Krieg und den Terror der Nazis.
Hier bemühte er sich um neue wissenschaftliche Analysen der Ursachen und Hintergründe der katastrophalen Entwicklung von Faschismus und Stalinismus. Das gab ihm dann auch eine neue wissenschaftliche Grundlage, die dazu führte, dass er dann ab Anfang der 50er Jahre in verschiedenen Universitäten als Professor für Philosophie und Politikwissenschaft tätig wurde.
Erste Professur 1954 an der Brandeis University in Massachusetts, zweite 1964 in San Diego, Kalifornien. Und 1964 erschien dort auch das Buch, das ihn in den USA und dann auch in Europa zur bewunderten Autorität der Studentenbewegung machte, Der eindimensionale Mensch. Die USA wurden damals von den Protesten gegen den Vietnamkrieg erschüttert, die kurze Zeit später auch nach Europa hinüberschwappten, und mit ihnen die ersten Übersetzungen der Marcuse-Bücher. In Deutschland galt bis dahin Theodor W. Adorno als führender linkskritischer Vordenker. Der aber hatte, wie die nach Aktion gierenden Studenten ihm vorwarfen, den Elfenbeinturm der Abstraktion nie verlassen. Als er im Juli 1967 an der Berliner FU eine Vorlesung über Goethe halten wollte, ohne auf die politische Aktualität einzugehen, und das kurz nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg, wurde Adorno unter Tumulten ausgebuht. Triumphal dagegen der Auftritt seines alten Gegners aus den USA, den die Studenten zu einem Gastvortrag eingeladen hatten.
Eine Woche später erschien Marcuse im Audimax der FU, und dort waren ungefähr 5000 Studenten versammelt und empfingen ihn wie einen Messias. Ich kann mich daran erinnern, wie er dort saß, er mit seinem schlohweißen Haar, 69, und Rudi Dutschke, 27, pechschwarzes Haar, saß neben ihm, und das Ganze wirkte rein äußerlich schon wie eine dialektisch alternative Generationenverbindung.
Herbert Marcuse stand für Revolution, nur für welche und wo? In der Geschichte habe es immer wieder Revolutionen gegeben, geben müssen, um eine erstarrte Gesellschaft aufzubrechen, sagte er. Aber auch siegreiche Revolutionen erstarren wieder und haben ohnehin nie ans eigentliche Ziel geführt, die wirkliche Befreiung des Menschen. Denn ob im sowjetischen System oder im Kapitalismus, überall Unterdrückung, nur mit unterschiedlichen Mitteln. Das eine System arbeitet mit Terror, das andere mit Verführung. Wirkliche Freiheit gibt es nur durch
eine radikale gesellschaftliche Veränderung, nämlich den Bruch mit der Herrschaft und Ausbeutung, den Bruch mit den herrschenden Bedürfnissen und Instinkten.
Das, so Marcuse, schaffen nur Menschen, die allmählich und durch Selbsterkenntnis zu anderen, neuen Menschen geworden sind. Das geht nicht von heute auf morgen. Erst wenn ihnen bewusst wird, wie man sie manipuliert und sie sich dann dieser Manipulation verweigern, kann die gesellschaftliche Veränderung beginnen, kann aus dem Eindimensionalen ein freier Mensch werden. Willi Jasper?
Der eindimensionale Mensch wurde damals sehr viel gelesen. Es wurde verkauft auf den Büchertischen vor den Universitäten. Und ich glaube, man muss sich einen Eindruck verschaffen von der Wirkung dieses Buches, dass Marcuse theoretische Dimensionen zusammenführte. Und er betrachtete die moderne Gesellschaft und das Individuum aus der Perspektive von Karl Marx und Sigmund Freud.
Vor allem das kapitalistische System ist sehr geschickt darin, menschliche Triebe und Bedürfnisse zu manipulieren. Wirtschaft, Politik und Kultur sind zu einer eindimensionalen Ganzheit verschmolzen. Alternativen werden im Namen der technologischen Vernunft ausgegrenzt oder so integriert, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Doch selbst wenn man diese weiche, subtile Unterdrückung erkennt, bleiben der süße Sog und das Beharrungsvermögen des Systems erhalten. Deshalb ruft Marcuse zwar zur großen Verweigerung auf, ist aber letztlich ziemlich kultur- und politpessimistisch.
Und so ist es auch von vielen so gar nicht wahrgenommen, dass erst auf den letzten Seiten des Buches das zentrale und immer wieder bemühte Schlagwort der großen Verweigerung auftrat. Und für mich war eine Einladung zur Identifizierung mit ihm vor allem das am Schluss des Buches erschienene demonstrative Walter Benjamin Zitat: Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben.
Mit dem orthodoxen Marxismus und einem Sieg des Proletariats hatte Marcuse nichts am Hut. Wenn Veränderungen von außen, dann eher durch kulturrevolutionäre Ansätze in der Dritten Welt, wie in China oder Kuba, oder durch das Aufbegehren verachteter Rassen. Und den möchtegern Revolutionären in der protestierenden Studentenschaft, sagte er:
Wir haben in den Metropolen, und ich wiederhole, in den Metropolen, noch keine revolutionäre Periode. Wir haben eine Periode der radikalen Aufklärung, eine Periode der radikalen Erziehung, eine Periode der radikalen Vorbereitung. Aber gerade in dieser Periode müssen die neuen Menschen aufwachsen, die die neue Gesellschaft bauen können.
Ein geschickter Redner, der sein Publikum souverän im Griff hatte.
Und wenn die nicht da sind, wenn die nicht schon frei von dem Alten sind vor ihrer Befreiung, und frei für ihre Befreiung, dann fängt, wie der Marx mal gesagt hat, er hat einen stärkeren Ausdruck gebraucht, wie Sie wissen, dann fängt der ganze Mist wieder von vorne an. Ja, ich weiß, er hat Scheiße gesagt.
Als die Studentenbewegung zusammenbrach bzw. sich in viele kleine Splittergruppen aufteilte, ließ auch der Einfluss von Herbert Marcuse nach. Den Aufruf zur Gewalt, wie ihn die RAF praktizierte, lehnte er ab.
Konfrontationen zu suchen, nur um der Konfrontation willen, ist nicht nur unnötig, es ist verantwortungslos.
Aber sind die Schriften des Herbert Marcuse, ist seine Analyse des eindimensionalen Menschen wirklich so veraltet? Wie steht es denn mit der Freiheit des Einzelnen in der sogenannten freien Welt? Dazu würde ja gehören:
Freiheit von der Notwendigkeit, sein Leben zum Mittel des Existenzkampfes zu machen. Das heißt Freiheit von der Notwendigkeit von Arbeit, in der das Individuum nicht seine menschlichen Fähigkeiten entfalten kann.
Was ist mit einer beschönigenden Politik, die sich vielen wichtigen Problemen verweigert?
Freiheit von der Notwendigkeit, bloßes Objekt der Politik zu sein, die als Bereich der gesellschaftlichen Arbeitsteilung von Berufspolitikern gemacht wird.
Und der heutige Konsum- und Werbeterror?
Freiheit von der Notwendigkeit, einer Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein, die als äußere Macht auch die innere Sphäre der privaten Existenz determiniert.
Fragt sich auch, was Herbert Marcuse wohl von kapitalistischen Internetgiganten wie Facebook, Google, Amazon halten würde. Willi Jasper?
Gerade jetzt in der Datensicherungsdebatte wird ja deutlich, dass da bereits totalitäre Formen sind. Der einzelne Nutzer ist ja gar nicht mehr in der Lage, sich zu wehren dagegen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Aufklärungsfeld. Und dagegen muss auch eine Form des Widerstandes organisiert werden. Und da scheint er mir wirklich sehr aktuell.
Herbert Marcuse starb 1979 in Deutschland. Doch seine Urne wurde erst 2003 nach einer fast grotesken Irrfahrt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt. Und auf seinem Grabstein steht:
Weitermachen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Herbert Marcuse, der am 19. Juli 1898 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.